Kommt der schlechteste Predigtstart ever. Wir haben ein Problem. Nämlich folgendes. Als Christen leben wir in dieser Welt, aber wir sollen nicht von dieser Welt sein. Oft ist es aber genau andersrum. Und das ist unser Problem. Wir leben nicht in der Welt, aber verhalten uns so wie Menschen von der Welt. Und damit willkommen zum Thema gestärkt und bereit Evangelium leben. Evangelium leben. Ich war letzte Woche auf einem Punk-Konzert. Warum war ich da? Weil ich früher in einer Band gespielt habe, in einer Punk-Band. Und wir haben also miteinander die Lieder geschrieben, christliche Texte und ich könnte euch Storys davon erzählen, das ist der Wahnsinn, was du da erlebst. Da triffst du Menschen, da denkst du dir, wo sind die tagsüber? Also die sieht man ja nie. Ja? Und manche von denen haben sich oft beschwert, dass wir ihnen ihre Musik klauen, wenn wir von Jesus erzählt haben. So waren die Begegnungen. Also letzte Woche habe ich meine alte Band quasi besucht, weil die ein Konzert gegeben haben. Wieder mit christlichen Texten und so, schön laut, so wie es mir gefällt. Denn ich bin von meinem Grundtyp her sehr still und ruhig und irgendwie brauche ich das irgendwie auch so als einen Ausgleich und gefällt mir einfach. Ja. Da habe ich einen alten Bekannten getroffen. Dieser alte Bekannte, ich kannte ihn, wie gesagt, nur ein bisschen. Wir sind irgendwie über Ehe ins Gespräch gekommen und da hat er mir erzählt, dass er seit 17 Jahren mit eine Frau zusammen ist und jetzt aber erst vor 2 Jahren geheiratet hat. Sind wir ins Gespräch gekommen, ja, wie es dazu kam, weil warum hast du nicht schon früher geheiratet? Es war doch für euch beide alles fix und so. Ja, irgendwie mit Ehe hat er ein bisschen seine Schwierigkeiten, dieses Verständnis davon, dieses christliche Verständnis vor allem. Ja, warum habt ihr dann geheiratet? Tatsächlich, damit ich meine Frau im Krankenhaus besuchen kann und sie mich, weil das teilweise verboten war, wenn du nicht verheiratet bist. Das war der Grund für ihn zu heiraten. Und dann sind wir so weiter drüber ins Gespräch gekommen und ich habe ihn darauf angesprochen, hey, wie sieht es eigentlich aus mit Jesus bei dir? Du warst doch früher auch so in der Ansbacher Jesus Freaks Bewegung, warst du doch auch so am Rande irgendwie mit dabei und so. Ja, schon, war da auch wirklich interessiert. Aber dann ist sowas passiert. Und das hat mir irgendwie alles versaut. Und zwar hat sich ein Ehepaar von dieser Gruppe, beide Christen, beide mit Jesus unterwegs, auch in Mitarbeiterpositionen, die haben sich scheiden lassen. Und die Reaktion der anderen Christen, nicht der Interessierten, die am Rande standen, sondern des engen Kreises der Christen, war einfach nur Verachtung und Ablehnung und Hass. Und sie haben ihm alle, oder beiden, haben sie den Rücken zugekehrt. Und dann hat dieser Bekannte von mir hat gesagt, und weißt du was, ich zitiere, das war eine scheiß Promo für Jesus. Promo ist Werbung. Ich hätte mir gewünscht, dass wir gerade die Christen, das war sein Verständnis von den Christen, dass gerade die Christen sowas dann auch auffangen und tragen, begegnen, diesem Leid begegnen. Aber sein Fazit war, das war eine scheiß Promo für Jesus. Und was konnte ich da noch sagen? Ich habe gar nicht viel gesagt. Vor allem habe ich gesagt, du hast recht. Es war keine Werbung für Jesus. Wir machen weiter im 1. Thessalonicher Brief. Und es geht um das Thema Evangelium leben. Wir schauen in Kapitel 2 und 3 rein. Wenn du eine Bibel dabei hast, wunderbar. Aber zuerst ein kleiner Rückblick auf Kapitel 1, darum ging es ja letzte Woche. Das sind so cool, also dieser Brief, habe ich euch schon mal erzählt, ja. Eigentlich immer ist der Brief, mein aktueller Lieblingsbrief, mit dem ich mich halt gerade beschäftige. Da gehen dir so viele Sachen auf, wenn du wirklich dir Zeit nimmst, da einzutauchen. Und Kapitel 1, so viele coole Sachen schon drin. Einzelne Stücke nur. Arbeit in der Liebe. Das ist unser Auftrag. Geduld in der Hoffnung. Freude im Heiligen Geist. Alles aus Kapitel 1. Übrigens Merkmale im Reich Gottes für die Bürger des Reiches Gottes, was hier auf der Erde beginnt. Denn das Reich Gottes beginnt dort, sagt Jesus, in deinem Herzen. Wenn du beginnst, dein Herz für Jesus zu öffnen und ihn regieren lässt, Römer 14, Vers 17. Den Fokus, den Bernd letzte Woche gelegt hat, war das Evangelium als eine Grundlage, als Kraft von Gott. Er hat den Fokus gelegt auf Kraft von Gott. Kraft von Gott, die zu einer Kehrtwende führt, nämlich weg von all den vergänglichen Dingen, Götzen oder falsche Prioritäten und so, hin zu dem lebendigen, wahren Gott. Ich möchte einen Vers noch mal sehr hervorheben aus dem ersten Kapitel, den Vers 5. Da sagt Paulus, das Evangelium, die gute Nachricht, kam zu euch nicht alleine im Wort. Also nicht nur, weil jemand was gesagt hat, sondern auch in Kraft. Sie hat sich entfaltet in Kraft. Es wurde wirksam, nicht nur hörbar, sondern spürbar, sichtbar, wirksam. Es hat etwas verändert. Und dann geht es weiter. Im Heiligen Geist, also im Wort, in Kraft, im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. So entfaltet sich das Evangelium. Wort durch Worte, die zu Kraft werden, wenn du es aufnimmst, Glauben, die dich verbinden mit dem Geistlichen. Der Heilige Geist fängt an, in dir das Evangelium zu wirken und er schafft in dir eine Gewissheit. Ja, meine lieben katholischen Freunde, die damit häufig sehr große Schwierigkeiten haben, es gibt Gewissheit im Glauben. Es gibt eine Heilsgewissheit. Der Heilige Geist möchte und kann das in uns bewirken, wenn wir verstehen, was das Evangelium ist. Ich möchte diesen Vierklang eine Basis des Glaubens nennen. Der Vierklang des Evangeliums: Wort, Kraft, der Heilige Geist und Gewissheit. Das ist die Basis und es ist auch das Ziel. Paulus macht, wie fast immer in seinen Briefen, legt er einen gewissen Fokus in der Anrede. Das finde ich auch super spannend beim Thessalonicher Brief. Wenn ihr da reinschaut und auch die bis zum Ende auch lest, im Thessalonicher Brief ist es richtig krass. Er hat den stärksten Fokus hat er auf Dank. Auf Dank und das Vorbild. Sowohl das eigene Vorbild als auch das Vorbild von denen, die das Evangelium aufgenommen haben. Und er schaut auf das Gute. Er schaut auf das, was funktioniert. Auf das, wo Gottes Kraft zum Vorschein kommt. Und er schaut nicht auf den Mangel. Er hebt nicht alles hoch, was alles schlecht läuft hier und da, sondern er betont das Gute. Heute geht es weiter. Evangelium leben. Und wir entfalten das Evangelium am Vorbild von Paulus. Step 1, vielleicht noch ganz wichtig, auch nochmal eine Definition von Evangelium. Was heißt Evangelium? Okay, gute Nachricht, gute Botschaft oder so. Im Alten Testament hieß das vor allem, ein König hat die Herrschaft angetreten. Ach, wollt ihr gerade eine Definition über Google suchen oder was? Die rechte Seite hat das, glaube ich, nicht so ganz mitgekriegt, aber hier ging gerade ein Handy los und wollte irgendeine Definition abgeben. Die Definition kommt von hier vorne jetzt, okay? Was ich im Alten Testament gefunden habe, ist, dass die Freudenbotschaft immer verknüpft war damals mit dem, dass ein König, ein Herrscher zum Beispiel einen Sieg gerade eingefahren hat. In diesem Zusammenhang wurden Freudenbotschaften ausgesprochen. Gott siegt und er regiert. Das ist die Freudenbotschaft. Gott siegt und er regiert. Im Neuen Testament wird das weiter entfaltet, das, was Evangelium heißt, nämlich, dass wir anders leben können durch Vergebung, weil Jesus dieser König ist, nicht der König der Diebe wie Kevin Costner in den 90ern, vielleicht kennt ihn noch jemand, Robin Hood, super Film, ja, alter Klassiker, nicht der König der Diebe, der irgendwas gestohlen hat, sondern der König der Liebe. Jesus ist der König der Liebe, der uns beschenkt hat und der uns diese Freudenbotschaft weitergegeben hat. Die Botschaft von der Liebe Gottes, von Vergebung, von Beziehung, die neu hergestellt wird. Das ist das Evangelium und durch diese Wiederherstellung können wir anders leben. Das ist die Freudenbotschaft, die beste Botschaft der Welt und dafür sind du und ich, wenn Jesus dein Herr ist, dafür sind wir Werbeträger, die Promoter. Und das soll an uns und unserem Leben sichtbar werden. Step 2, Entfaltung, Evangelium leben. Vielleicht eine große Überraschung gleich mal. Evangelium leben heißt Kampf. Es heißt Kampf. Schaut gerne parallel in den Text und wundert euch erstmal, wie ich darauf komme und entdeckt es selbst. In 1. Thessalonicher 2. Es ist ein Kampf, der nicht gegen Menschen geht, sondern ein Kampf, der für Gott geführt wird. Und das ist ein Unterschied. Wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern wir kämpfen für Gott. Evangelium leben ist verknüpft mit Leiden. In diesem fröhlichen Brief kommt so viel auch das Wort Leiden oder für ihn Leiden oder wie ihr gelitten habt, wie wir gelitten haben und so weiter vor. Lest es selbst. Evangelium leben ist verknüpft mit Leiden. Sonst wäre es ein verkürztes Evangelium. Ein Evangelium, das gar keine Kraft entwickeln kann, entfalten kann. Weißt du, wenn du verstanden hast, dass du befreit bist, dass du geliebt bist und dass du fröhlich aufleben darfst, weil Jesus dein Herr ist, und wenn du diese Freude und Freiheit dann weitergibst, dann stört das jemanden, nämlich den Widersacher. Wenn du es nur für dich behältst, easy, dann hat das Evangelium wenig mit Leiden und Kampf zu tun. Aber wenn du beginnst, das zu leben, dass es sichtbar und hörbar wird, in was für eine Freiheit du hineingeführt wurdest durch Jesus, dann stört das den Widersacher und er wird es bekämpfen. Wenn du es nicht lebst, stört es ihn auch nicht. Aber wenn, dann wird dein Glaube geprüft. Das, worauf du vertraust, wird dann geprüft. Warum sagt Paulus in Römer 5, wir rühmen uns der Bedrängnisse. Wir rühmen uns der Bedrängnisse, weil es für ihn ein Zertifikat für echten Glauben ist. Die Sorge jedes Predigers ist, und so ist es auch bei Paulus, könnt ihr am Anfang in Kapitel 2 und am Ende in Kapitel 3 nachlesen. Er hatte die Sorge, dass die gute Botschaft, das Evangelium, dass sie vergeblich wäre an denen, die es gehört haben, in Thessalonich. Dass es vergeblich wäre, ohne Kraftauswirkung, nur Worte. Das war seine Sorge und es ist übrigens die Sorge jedes Predigers. Evangelium vergeblich. Ich lese in Kapitel 3, Abvers 1. Weil ihn diese Sorge so belastete, schreibt er, schließlich hielten Silvanus und ich es nicht länger aus und wir beschlossen, allein in Athen zurückzubleiben. Wir schickten Timotheus, unseren Bruder und Mitarbeiter Gottes, für die Freudenbotschaft von Christus zu euch. Er sollte euch im Glauben stärken und ermutigen, damit niemand von euch unsicher wird, bei allem, was ihr jetzt ertragen und erleiden müsst. Ihr wisst ja selbst, dass wir dazu bestimmt sind. Schon als wir bei euch waren, da haben wir euch immer wieder gesagt, dass sie uns verfolgen werden. Und was das bedeutet, das wisst ihr jetzt. Und aus diesem Grund habe ich Timotheus zu euch geschickt. Ich wollte unbedingt erfahren, wie es um euren Glauben steht. Denn meine Sorge war, dass es dem Versucher gelungen sein könnte, euch zu Fall zu bringen und unsere Arbeit vergeblich gewesen wäre. Das ist die Sorge jedes Predigers. Paulus hat es immer wieder erlebt. Bedrängnisse, direkt vor Thessalonich, war in Philippi. Und er kam mit Barnabas ins Gefängnis, könnt ihr nachlesen, Apostelgeschichte 16. Sie haben Schläge erhalten. Und dann in Kapitel Apostelgeschichte 17 reisen sie weiter nach Thessaloniki. Und erleben dort auch wieder Bedrängnisse und Verfolgung und sagen das den Leuten dort, hey, wenn ihr euch Jesus anschließt, dann erwartet euch das auch. Das ist normales Christsein. Religionsfreiheit ist die Ausnahme. Das gilt heute auch noch, 2000 Jahre später. Religionsfreiheit ist die absolute Ausnahme. Normales Christsein heißt im Kampf sein und unter Verfolgung leiden. Evangelium Leben ist ein Kampf, aber eben nicht gegen Menschen. Es ist ein geistlicher Kampf. Von außen sieht es oft so aus wie ein Kampf gegen Menschen. Und warum? Weil oft Menschen gegen uns kämpfen und uns Leid zufügen oder wir unter ihnen leiden. Von innen ist es aber ein Kampf gerade nicht gegen Menschen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Hast du eine gute Nachbarschaft? Mal kurz Hände hoch. Wer von euch würde sagen, ja, also mit meiner Nachbarschaft bin ich happy. Gute Nachbarschaft. Okay. Wer sagt, okay, mit meinen Nachbarn, ey, ich weiß nicht warum, aber immer wieder rappelt es da und ich habe echt massive Probleme. Immer wieder mal. Gibt es da auch welche? Na gut, dann rede ich jetzt von etwas, was euch vielleicht nicht betrifft. Vor 2 Wochen habe ich mich mit einem jungen Mann unterhalten, der hat gesagt, wir treffen uns bei uns im Haus und laden junge Leute ein und lesen die Bibel, erzählen ihnen. Und in unserer Nachbarschaft ist seitdem, erleben wir massive Anfeindungen. Immer wieder, ständig, immer wieder. Und es ist so schwer, sagt er zu mir, weißt du, Tobi, es ist so schwer, ich versuche immer freundlich zu bleiben. Aber ich kriege so viel Gegenwind. Ich habe ihm nur kurz gesagt, kill him with kindness. Töte sie mit Freundlichkeit. Diese Anfeindungen, diese Pfeile, wisst ihr, sie treten vielleicht in menschlicher Gestalt auf, aber es ist ein geistlicher Kampf, der da stattfindet. Wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern für Gott. Kapitel 2, Vers 12 lese ich. Wir haben euch ermahnt und ermutigt und mit allem Nachdruck daran erinnert, wie wichtig es ist, ein Leben zu führen, durch das Gott geehrt wird. Er ist es ja, der euch dazu beruft, an seinem Reich und an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Im Übrigen danken wir Gott immer wieder dafür, dass ihr die Botschaft, die wir euch in seinem Auftrag verkündeten, als das aufgenommen habt, was sie tatsächlich ist, das Wort Gottes und nicht eine Lehre von Menschen. Und seit ihr glaubt, also seit ihr darauf vertraut, es angenommen habt, erfahrt ihr die Kraft dieses Wortes in eurem eigenen Leben. Das Evangelium hat Kraft. Es ist das Dynamit Gottes. Das steht im Griechischen da, Dynamis. Das Dynamit Gottes. Wisst ihr, warum Jesus in diese Welt gekommen ist? Um die Werke des Teufels zu zerstören. Und das möchte er auch in mir und durch mich in dieser Welt. Und auch in dir möchte er die Werke des Teufels zerstören. Durch das Evangelium, das kräftig wird, im Heiligen Geist sichtbar wird und dich verändert. Das Evangelium, dem Evangelium glauben, bedeutet, es kann seine Kraft entfalten. Ich lese weiter in Vers 14. Ihr wart sogar bereit, Verfolgungen auf euch zu nehmen, liebe Geschwister, und seid damit dem Vorbild der Gemeinden Gottes in Judäa gefolgt. Mehrere Gemeinden in Judäa. Hier und da Vorbilder, in Thessaloniki etwas später. Ihr seid ihnen gefolgt, die sich wie ihr zu Jesus Christus bekennen. Denn ihr hattet durch eure Landsleute in gleicher Weise zu leiden wie die Gläubigen von Judäa durch ihre Landsleute. Diese haben Jesus, den Herrn, getötet, wie sie es schon mit den Propheten gemacht hatten. Und jetzt verfolgen sie auch uns. Nochmal, Menschen kämpfen gegen uns. Aber dahinter steht der Feind Gottes. Denn wir kämpfen für Gott und seine Ziele. Was hilft im Kampf? Vertrau dem König der Liebe. Der Vierklang des Evangeliums. Wort, Kraftentfaltung, der Heilige Geist und Gewissheit. Nächster Step. Wo findet dieser Kampf eigentlich statt? Er findet im Herzen statt. Evangelium leben hat sehr stark mit unserem Herzen zu tun. Paulus lebte nach dem Prinzip aus Sprüche 4, Vers 23. Dort wird durch die Weisheit Gottes Folgendes festgehalten. Mehr als alles andere. Mehr als alles, was man sonst bewahrt. Behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des ganzen Lebens. Nochmal, Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Paulus hat es getan. Und er sagt es rückblickend auch an die Christen in Thessalonich. Was wir euch weitergegeben haben, das tun wir nicht aus betrügerischen Absichten. Für alle, die eine Bibel offen haben, Kapitel 2, Vers 3 bis 6. Nicht aus betrügerischen Absichten. Wir tun es nicht, indem wir hinterhältige Methoden und Manipulation verwenden. Wir tun es, ohne uns bei Leuten einzuschmeicheln. Wir tun es, ohne das Ziel, möglichst viel Geld zu bekommen. Und wir tun es, ohne das Ziel, die Ehre von Menschen zu bekommen. Und dann in Vers 4 sagt er, nein, Gott hat uns geprüft. Er hat uns geprüft und für geeignet gehalten und uns so das Evangelium anvertraut. Und deshalb verkünden wir diese Botschaft nicht, um Menschen zu gefallen, sondern Gott möchten wir gefallen, der unser Herz prüft. Ich finde den Satz so cool. Wir tun es nicht, um Menschen zu gefallen, sondern um Gott, der unser Herz prüft. Und er führt es weiter aus und sagt, was wir weitergeben, das tun wir aus Liebe. Wie gute Eltern. Vers 7. Stattdessen sind wir behutsam mit euch umgegangen wie eine Mutter, die liebevoll für ihre Kinder sorgt. So sehr hatten wir euch ins Herz geschlossen. Ihr wart uns so lieb geworden, dass wir mit ebenso viel Freude, wie wir euch das Evangelium weitergaben, auch unser ganzes Leben mit euch teilten. Vers 11. Ihr wisst ja, dass wir uns um jeden einzelnen von euch gekümmert haben, wie ein Vater um seine Kinder. Und dass wir euch ermahnt, ermutigt und beschworen haben, so zu leben, dass es Gott Ehre macht. Ich liebe diese Passage, da steckt so viel drin von diesem Thema Evangeliumleben. Wie das überhaupt machbar ist, wie diese Message an den Mann kommt. Wie eine Mutter, sanft. Wie ein Vater, sehr klar. Und beide zusammen, aber liebevoll, zielgerichtet. Dieses ergänzende Zusammenspiel von Vater und Mutter. Das sind Typen, sage ich jetzt mal. Ich kenne auch Mütter, die eher sehr straight und klar sind und Väter, die sanft sind. Darum geht es nicht an dieser Stelle. Sondern um das Zusammenspiel. Das gehört zusammen, damit das Evangelium sich entfalten kann. Und was ist noch eine wichtige Tatsache von dem, was wir gerade gelesen haben? Eltern leben mit ihren Kindern zusammen. Sie gehen nicht hin, erzählen was und dann gehen sie wieder und lassen mal die Profis in der Kita was machen oder so. Weil selbst hat man ja keine Ahnung von Erziehung. Nein, sie suchen die Nähe, damit das rüberkommt, was sie weitergeben möchten. Wie leben wir die gute Nachricht? Sind wir bereit für diesen Weg? Für diese Nähe? Für diese Liebe? Für diese Klarheit? Das ist die richtige Haltung, das Herz, um das Evangelium so zu leben, dass es ankommt bei den Menschen. Sanft, klar und immer zielgerichtet liebevoll. Letzter Step, Step 4. Evangelium leben, Evangelium entfalten. Vielleicht nochmal eine Überraschung. Wenn ihr den Text aufmerksam lest, werdet ihr merken, dass sich durch die ganzen Kapitel ein Wort durchzieht wie ein roter Faden. Evangelium ist verknüpft mit Freude. Freude. Kapitel 3, Vers 7. Dass ihr euren Glauben bewahrt habt, Geschwister, das hat uns in unserer eigenen Not und Bedrängnis getröstet. Ja, wir leben richtig auf, schreibt er weiter, wenn wir wissen, dass ihr treu zum Herrn steht. Wie können wir unserem Gott nur genug für die Freude danken, die ihr uns gemacht habt? Was lerne ich daraus? Verbundenheit mit Geschwistern bringt Trost, es bringt Freude und, da bin ich am meisten hängen geblieben, und es macht wieder lebendig. Es belebt einen wieder. Paulus redet hier von zwei Dimensionen der Verbundenheit. Zum einen von der ganz persönlichen, direkten Verbundenheit, sichtbar. Und der anderen, im Herzen verbunden zu sein. Vers 17, Kapitel 2. Nachdem wir von euch getrennt worden waren, Geschwister, kamen wir uns richtig verwaist vor. Natürlich nur äußerlich und nicht in unserem Herzen. Und da waren wir verbunden. Aber wir sehnten uns danach, euch wiederzusehen und haben schon alles Mögliche dazu unternommen. Wir waren entschlossen, zu euch zu kommen. Ich, Paulus, habe es mehr als einmal versucht, aber der Satan hat uns daran gehindert. Wer ist denn unsere Hoffnung und unsere Freude? Jesus. Nein, steht nicht da. Wer ist denn, Vers 19, lest selbst, wer ist denn unsere Hoffnung und unsere Freude? Wer ist unser Ehrenkranz, wenn unser Herr Jesus wiederkommt? Seid nicht gerade ihr das? Ja, ihr seid unsere Ehre und unsere Freude. Puh. Paulus, hast du dich da verschrieben? Irgendwo hättest du doch mal hinschreiben müssen, eigentlich geht es hier um Jesus. Es geht um das Evangelium von Jesus, was in anderen Menschen sich entfaltet, die Kraft entfaltet. Und das ist eine Freude. Das ist eine Freude und das darf sie auch sein, das soll sie sein für uns. Ich finde es unglaubliche Attribute, die Paulus da anderen Christen zuschreibt. Ihr seid unsere Hoffnung, unsere Ehre, unsere Freude. Geht es denn nicht auch so? Das würden wir doch sonst nur über Jesus sagen. Aber Paulus schöpft so viel Kraft aus gesunder, liebevoller, gelebter Gemeinschaft, dass er das sagen kann. Ein Christ ist kein Solist. Wer nur alleine an Gottes Reich baut, der baut nicht Gottes Reich, sondern sein eigenes. Ja, aber die anderen, die sind oft so komisch. Manche sind so laut, manche sind so leise, manche sind ganz schräg und manche sind ganz steif. Ich bleibe lieber für mich alleine, mein Jesus, meine Bibel. Ja, du hast recht, das Reich Gottes ist nicht uniform, sondern es wird definiert durch eine Sache, nämlich den einen gemeinsamen Herrn, Jesus Christus. Wer dazu gehört, der gehört zum Reich Gottes. Und wenn Paulus vor 2000 Jahren aus der Verbundenheit mit anderen Geschwistern Kraft schöpfte, Trost, Freude, wenn er es sogar sagen kann, durch euch werde ich wieder lebendig, dann tun wir gut daran, uns ein Beispiel zu nehmen. War das Deutsch? Ja, ihr habt es verstanden. Wir tun gut, uns daran ein Beispiel zu nehmen. Das Abgeschottetsein, das raubt Freude und Leben. Egal ob im Kleinen, ich alleine, oder im Großen, wir als Gemeinde. Im Zusammenhalt derjenigen, die dem Evangelium von Jesus glauben, da entfaltet sich etwas, nämlich Trost und Freude und Lebendigkeit. Wenn du das Leben von Paulus anschaust, und allein dieser Brief würde schon reichen, ganz klar nicht nur innergemeindlich, sondern explizit auch übergemeindlich. Paulus wirbt sehr dafür, und er lebt es selbst. Und warum? Weil es gegenseitig befruchtend ist. Es schafft einen Zusammenhalt. Es fokussiert auf das Wesentliche. Es gibt Trost, es gibt Freude und es macht wieder lebendig. Okay, gute Nachricht. Evangelium leben. Zusammenfassung. Ich habe es versucht, in drei Sätze zu packen, meine Zusammenfassung. Evangelium leben heißt, erstens, in dieser Welt ein Kämpfer der Armee des Königs der Liebe zu sein. Zweitens, ein reines Herz bewahren, um immer liebevoll, klar und zielgerichtet zu sein. Und drittens, in der Verbundenheit mit Geschwistern Trost, Freude und Lebendigkeit suchen und finden. Ich möchte beten. Bitte die Band schon mal nach vorne, dass wir direkt weiter beten können mit einem Lied. Und ich bete das Gebet, was am Ende von Kapitel 3 steht im 1. Thessalonicher Brief. Lasst uns doch bitte dazu aufstehen. 1. Thessalonicher 3. Ich bete ab Vers 12. Gott, ich darf dich anrufen, dass du das tust, wofür Paulus auch schon gebetet hat für die Christen in Thessalonich. Für euch erbitten wir vom Herrn eine immer größere Liebe zueinander und zu allen Menschen. Eine Liebe, die so überströmend ist, wie unsere Liebe zu euch. Wir bitten Gott, euch auf diese Weise innerlich so stark zu machen, dass nichts mehr an euch sein wird, was Tadel verdient und ihr in Heiligkeit vor Gott, unserem Vater, treten könnt, wenn Jesus, unser Herr, mit allen seinen Heiligen wiederkommt. In Jesu Namen. Amen.